Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Was haben ertappte Whistleblower, erfolgreiche Kryptowährungen, großbritische Überwachungspläne und rücksichtsvolle Hard- und Softwarehersteller gemeinsam? Sie alle sind heute Thema in dieser Sendung. Herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon in dieser Stunde Martin Böttcher. Hallo. Nehmen wir das nochmal kurz auseinander. Wir beschäftigen uns später in der Sendung mit dem Fall von Reality Winner, die wohl wegen nahezu unsichtbarer Markierungen auf einem Ausdruck als Whistleblowerin aufflog. Wir ergründen außerdem, warum Digitalwährungen wie Bitcoin immer wertvoller werden. Wir lassen uns erzählen, was dahinter steckt, wenn große Firmen aus dem digitalen Bereich immer mehr Rücksicht auf Privatsphäre nehmen und sich dabei auch gegen Behörden und Regierungen stellen. Und gleich nach Musik von Pickle Darling sprechen wir darüber, was nach den Parlamentswahlen in Großbritannien aus den Überwachungsplänen von Premierministerin Theresa May wird.
Can you please explain yourself? You can't tell me if there's somebody else. I promise I won't react. Saw me kiss a man, would you please? Would you please? My favorite sweater starts to smell like coffee breath and Listerine, and I can't be fucked wearing anything. God said simultaneously.
Nerdmusik. Chomsky's Sweater, ein Song des Neuseeländers Pickle Darling über den Pullover von Medientheoretiker Noam Chomsky. Chomsky, auch ein Kritiker der US-amerikanischen Politik, aber nicht um die soll es jetzt gehen, sondern um die britische Politik, vor allem um die Überwachungspolitik. Es war natürlich eine herbe Schlappe, die die britische Premierministerin Theresa May für ihre Partei bei der Parlamentswahl diese Woche eingefahren hat. Die konservativen Tories wollen aber trotzdem weitermachen wie bisher, nur eben als Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen DUP. Vor der Wahl hatte Theresa May mit der Idee geliebäugelt, im Kampf gegen Terroristen die Menschenrechte einzuschränken. Und auch das Internet soll umfassend reguliert, sprich kontrolliert werden. Die Einschränkung der Freiheit geht in Großbritannien also weiter. Was das genau bedeutet, das will ich mit meinem Kollegen Sandro Schröder besprechen. Hallo Sandro.
Hallo.
Sandro, was fordern denn die Konservativen genau?
Ganz genau kann man das aktuell noch gar nicht sagen, denn sie haben in ihrem Manifest eigentlich bisher eher so Ankündigungen geschrieben. Da steht beispielsweise wörtlich, dass einige Kritiker finden, es ist nicht die Aufgabe der Regierung, das Internet und die Technik zu regulieren. Und die Konservativen schreiben dann, wir finden aber, es ist doch Aufgabe der Regierung. Das heißt also, es geht da schon ganz klar um Facebook und auch um Google, denn die haben laut den Konservativen eigentlich die Verantwortung, wenn es um Inhalte wie Hate Speech, um Pornografie, um extremistische Inhalte geht. Und deswegen will Großbritannien jetzt diese Unternehmen in die Pflicht nehmen und Großbritannien will das auch international durchsetzen. Das heißt also, die wollen so eine globale Führungsrolle bei der Regulierung des Internets eigentlich haben. Und dass das genau so zu verstehen ist, obwohl es dort nicht wortwörtlich drinne steht, das haben auch schon erste Abgeordnete der Konservativen bei BuzzFeed News auch bestätigt. Die sagen dort, es geht ganz klar darum, einzuschränken, was online gepostet werden kann und was nicht. Das heißt also, wir dürfen uns auf noch mehr Netzsperren, auf noch mehr Regulierung und Löschen einstellen. Und Theresa May hat auch kurz vor der Wahl gesagt, dass sie notfalls auch die Menschenrechte einschränken würde.
And I mean doing more to restrict the freedom and movements of terrorist suspects. If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it.
Theresa May. Was man tun kann, das wird man auch tun. Die Menschenrechte sollen eingeschränkt werden. Was ist in Großbritannien sowieso schon an Überwachung und Kontrollen im Internet möglich jetzt?
Also vor einem halben Jahr gerade mal wurde eigentlich die Überwachung in Großbritannien schon mal extrem ausgebaut. Das Gesetz, das hatte so einen Spitznamen, nämlich die Snoopers Charter, also das Schnüffelgesetz. Das wurde im November 2016 verabschiedet. Theresa May hat es auf den Weg gebracht. Und da ist eine enorme Vorratsdatenspeicherung inklusive. Die ist nämlich über 12 Monate. Da muss man sich überlegen, in Deutschland, wir haben 2,5 Monate Vorratsdatenspeicherung und Großbritannien hat also 12. Es gibt auch eine ellenlange Liste von Behörden, die auf diese Daten zugreifen dürfen, die auch dafür keine richterliche Anordnung brauchen, also relativ frei darüber entscheiden können. Es geht um staatliches Hacking, es dürfen Geräte, Mikrofone, Kameras gehackt werden vom Staat. WhatsApp soll beispielsweise die Verschlüsselung auch eine Hintertür bekommen, also es geht extrem weit. Und obwohl die Briten ja praktisch mit dem Brexit aus der EU raus wollen, gibt es so eine Ankündigung, dass wahrscheinlich der EuGH sich nochmal damit beschäftigen muss, denn von dieser Überwachung sind ja dann sozusagen auch Bürger, die in der EU wohnen, mit betroffen.
Hoffen auf den Europäischen Gerichtshof. Wie sieht es mit den Reaktionen aus, besonders auf die Pläne und dieses Menschenrechte-Zitat, also die Einschränkung der Menschenrechte?
Die sind natürlich relativ heftig, die Reaktion darauf. Da hat beispielsweise Jim Killock, der ist Geschäftsführer bei der Open Rights Group, gesagt, dass er schon sehr viel Angst davor hat, was Theresa May dort ankündigt.
Well, I mean, it's really ignorant and it really shows you quite how misleading the government is prepared to be. Firstly, there's no evidence that human rights are getting in the way of the sorts of things that she's complaining about, like deporting terrorists. Secondly, when it comes to what governments do, they're not allowed to simply rewrite human rights law. The whole point of human rights law is that it stands as a protection for everybody by placing those ultimate decisions in the hands of courts.
Also was Jim Killock dort gesagt hat, er findet, das ist wahnsinnig ignorant und auch irreführend, was die Regierung macht. Er sagt ganz klar, die Menschenrechte standen bisher bei der Terrorismusbekämpfung nie im Weg. Und er sieht ehrlich gesagt auch die Menschenrechte eben genau gegenteilig. Er sagt, sie sind dafür da, dass sie nicht verändert werden, dass die Gerichte uns alle schützen, unabhängig davon, was die Regierung gerne möchte oder nicht. Und er sagt, im Endeffekt zeigt das eigentlich, wie wenig Vertrauen Theresa May eigentlich in die Gerichte hat. Sozusagen die Sicherheit auf der einen Seite und die Privatsphäre von uns allen und die Menschenrechte abzuwägen. Und das findet er einfach lächerlich, was Theresa May dort fordert.
Das war die grundsätzliche Kritik. Was schätzt die Open Rights Group denn, wie die Pläne der Konservativen in die Realität umgesetzt werden?
Die Befürchtung bei denen ist, dass es ähnlich wie beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland die Firmen wie Facebook und Google ein Interesse haben, möglichst effizient diese Löschungen vorzunehmen, die die Regierung gerne haben will. Und das heißt ja meistens eigentlich eine Automatisierung, dass dort keine Menschen entscheiden. Und da ist die Befürchtung von solchen Gruppen wie der Open Rights Group, dass eben auch Beifang sozusagen mitgelöscht wird, dass also unsere Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, weil einfach ganz viel erstmal sicherheitshalber von den Unternehmen gelöscht wird. Und es gab auch Kritik beispielsweise von der Ex-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hier in Deutschland. Die hat bei Zeit Online beispielsweise einen Gastbeitrag geschrieben und hat dort geschrieben, diese Logik von Theresa May, die führt zu Regelungen, die Sicherheit nur suggerieren und nicht bringen und die gleichzeitig die Freiheit beschränken.
Sandro Schröder über die Pläne der konservativen Regierung unter Theresa May, die in Großbritannien die Überwachung ausbauen will. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
You'll always be the better part of me. And baby, pardon me when I stare at your face. You're beautiful inside and out, I know without a doubt. I gotta tell the world, just I gotta shout it out. Oh, you are the one for me. Oh baby, you are the one, my only one. You are the one, my only one. You are the one, the only one for me. Oh baby, yeah. It's been years since the first time we kissed. Whenever I'm alone, I just sit and reminisce about the time. Oh baby, every time. Your legs must be tired from running through my mind. You make me laugh, oh girl, you see me cry. I'm filled upon your love and your endless supply. Look me in the eye and tell me you're the one. Love, please tell me you're the one, my love. Tell me you're the one for me. Oh baby, you are the one, my only one. You are the one, my only one. You are the one, the only one for me. Oh baby, you are the one, my only one. You are the one, my only one. You are the one for me.
Musik von Jake Kongaika. Kongaika nennt sich Cub World und lebt nicht in Utah, sondern auf Utah. Das ist auch der Name einer kleinen Insel am südlichen Rand von Neuseeland. Life is Music heißt Cub Worlds Akustikalbum, darauf auch das gerade gehörte Only One, ein Liebeslied. Breitband macht weiter mit einem Dauerthema, unsere Privatsphäre. Seit Jahren fordern Datenschützer, dass Daten, die bei unserer Nutzung von technischen Geräten anfallen, geschützt werden müssen. Und zwar nicht durch staatliche Regulierungen, sondern durch die Hersteller selbst. Soft- und Hardware sollte also von vornherein so designt werden, dass sie sicher ist. Privacy by Design nennt sich das. Regierungen, Behörden, Geheimdienste wollen dagegen verhindern, dass immer mehr verschlüsselt wird. Kommunikationsteilnehmer sollen erkennbar und identifizierbar sein, weil, so das Totschlagargument, die Gesellschaft sonst ja nicht vor Terrorismus und anderen Gefahren geschützt werden könnte. Privacy by Design versus Kontrollbedürfnis. Und darüber wollen wir jetzt mit Thomas Hören sprechen. Er ist Professor für Medienrecht an der Universität Münster. Guten Tag, Herr Hören.
Guten Tag.
Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Haben wir in Deutschland eigentlich ein Recht darauf, anonym zu kommunizieren?
Das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil schon gesagt, es gibt ein Recht darüber zu entscheiden, ob und welche Daten über mich gespeichert werden. Und dazu gehört eben auch als Teil des Grundrechts auf Anonymität.
In den letzten Jahren, da hat sich ja einiges geändert. Zwar verdienen die großen Tech-Unternehmen immer noch mit unseren Daten Geld, doch immer mehr bieten sie auch Verschlüsselung an. Sie arbeiten also eher mit Metadaten als mit konkreten Daten. Der Vorteil für uns Nutzer, wir bleiben anonym bzw. geben nicht mehr so viele unserer Daten preis. Dagegen wollen jetzt Regierungen und ihre Geheimdienste die Inhalte klar lesen und sträuben sich gegen Verschlüsselung. Wie erklären Sie sich aber diesen Umschwung von Unternehmensseite?
Der Umschwung kommt daher, dass es immer mehr Nutzer gibt, die Angst bekommen. Denn die normale Kommunikation wird, glaube ich, verunglimpft durch die Geheimdienste. Ein Generalverdacht entsteht, dass wenn man Kommunikation mit dem Handy treibt, ein IS-Kämpfer ist. Und dagegen wehren sich immer mehr Nutzer und wollen ganz klaren Schutz ihrer Daten. Und da so ein Bedürfnis existiert, muss die Wirtschaft auch ökonomisch nachziehen und entsprechende Produkte anbieten. Und das macht ja Apple und Google und die anderen.
Aber ist das wirklich so, dass die Unternehmen, ich meine, sie haben jahrelang weggehört, Datenschutz ist ja kein neues Thema, diese Forderungen sind auch keine neuen Forderungen. Wie kommt das denn aber, dass die Unternehmen jetzt da hellhörig werden und denken, sie müssten jetzt etwas tun?
Ja, weil es eben den Umschwung gibt. Die Nutzer achten auch darauf, was sie für ein Handy haben und welchen Dienst sie operieren. spätestens seit den Zeiten, als das FBI auf die Daten, verschlüsselten Daten Zugriff nehmen wollte, wurde vielen Leuten klar, dass mehr gefragt wird von den Geheimdiensten, als man denkt. Und deshalb gibt es auch diese Angst. Und die Unternehmen kommen dem nur nach.
Sie würden also sagen, es ist auch ein Kaufargument, wenn ein Unternehmen diesen Schutz durch das Design anbietet. Ein Beispiel, Sie haben es gerade selber genannt, ist ja Apple. Bei der Vorstellung von neuer Software und Hardware haben die ja genau hier wieder einen Schwerpunkt gelegt. Tracking in Safari in ihrem Browser soll geblockt werden. Der HomePod ist von Ende zu Ende verschlüsselt. Sie würden also wirklich sagen, das ist ein Kaufargument, ja?
Ganz klar. Die haben ein Apple ein ganz kompliziertes System des sogenannten Differential Privacy entwickelt, wo man alles verschlüsseln kann. Und die einzigen, die davor Angst haben, sind die Geheimdienste und die Werbeindustrie. Aber das ist kein Thema für die Nutzer.
Betrifft das eigentlich nur die ganz Großen, also so wie Apple zum Beispiel? Oder gibt es auch kleinere Unternehmen, die diese Verschlüsselung für sich ja so als Ziel formulieren?
Ja, es gibt auch richtig gute Unternehmen, die zum Beispiel Backbone, die in der Schweiz operieren, die ganz spezialisierte Handys anbieten, nicht für die Kanzlerin, sondern für Leute, die ihr Sicherheitsbedürfnis ernst nehmen. Und das sind keine IS-Kämpfer.
Wir sprechen mit Thomas Hören über die Pläne, die verschiedene Soft- und Hardwaresteller haben, um unsere Privatheit zu garantieren. Wie sieht es denn rechtlich in der EU aus? Lange Zeit wurde ja von Politikerinnen, zum Beispiel wie der früheren EU-Grundrechtekommissarin Viviane Reding, Privacy by Design als grundlegendes Prinzip gefordert. Ab nächstem Jahr gilt die neue Datenschutzgrundverordnung. Wie viel ist von dieser Privacy by Design-Idee eigentlich noch übrig?
Ja, Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung regelt, dass man es machen muss. Die Anbieter, die Daten speichern, müssen diese Datenmöglichkeit nach Sicherheit auch anbieten. Aber das ist nur rudimentär. Es steht zwar drin in Artikel 83, dass man 2% Bußgeld bezahlen muss des Jahresumsatzes, aber noch fehlen die Standards. Und noch fehlen die Details. Also von da ist noch viel zu tun. Und die großen Anbieter wie Apple sind eigentlich gar nicht so sehr an diese Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung gebunden.
Ist denn Privacy by Design, um mal so eine andere Ebene noch aufzumachen, nicht wieder eine technische Lösung für ein eigentlich gesamtgesellschaftliches Problem? Es wird also nur reguliert, dass Daten unter Nutzern abhörsicher verarbeitet werden, aber es wird gar nicht gesellschaftskritisch geprüft, ob bestimmte Daten überhaupt genutzt werden sollten.
Ja, das Problem, dass uns eine Diskussion über das Recht der Geheimdienste fehlen. Die Geheimdienste kommen immer nur, wir wollen Daten haben, wir wollen Daten haben. Aber keiner fragt, ob sie wirklich benötigt werden. Und im Zeitalter des Terrorismus hat jeder Verständnis dafür, dass wir bestimmte Daten von IS-Kämpfern brauchen. Aber welche sind, wie sicher die Daten überhaupt sind, in welcher Sicherheit diese Daten die IS-Kämpfer ausfindig machen, ist überhaupt noch nicht nachrecherchiert worden. Also insofern haben Sie recht, wir brauchen Data Protection by Design.
Was würden Sie sagen? Wie wird dieser Interessengegensatz zwischen den großen Internetfirmen und den staatlichen Behörden ausgefochten? Wird das letztendlich auf eine juristische Auseinandersetzung hinauslaufen oder wird sich da der Stärkere einfach so durchsetzen?
Also erstmal die Stärkeren ist Silicon Valley. Das ist klar. Wenn die die Kiste zumachen, kommen die Geheimdienste und andere Leute nicht ran. Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Dazu brauchen wir die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung über den Sinn und Zweck und Sinn und Unsinn von geheimdienstlicher Speicherung von Daten. Und da muss auch noch breitere Diskussion geführt werden. Also wir brauchen mehr Klarheit von den Geheimdiensten. Jeder versteht, dass sie Daten brauchen. Aber dann wollen wir auch wissen, welche. Und wozu? Und davon sind wir weit entfernt.
Also eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist da weiterhin vonnöten. Was steckt hinter der Privacy by Design-Offensive verschiedener Hard- und Softwarehersteller? Das haben wir mit Thomas Hören besprochen. Er ist Professor für Medienrecht an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, schönen Tag noch.
Musikalisch machen wir jetzt einen Sprung nach Zentralmexiko. Von dort aus bespielen fünf Freunde mit ihrer aktuellen Download-EP das Netz. Fruit heißt das 5-Song-Mini-Album von Tyla Duz. Zu finden ist es bei der Musikplattform Bandcamp. Wir hören den Song Otra Vez.
Oh,
Tyladous mit Otra Vez. Der Link zur Musik mit allen Infos wie immer auf unserer Webseite zu finden. breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dort finden sich auch alle anderen Inhalte dieser Sendung. Über Geld, so heißt es ja, spricht man nicht, man hat es. Wir wollen jetzt aber über Geld sprechen. Über Geld, das man nicht hat, jedenfalls nicht in der Hand. Über digitales Geld. Kryptowährungen sowie Bitcoin. Der Bitcoin-Kurswert stieg in wenigen Wochen auf über $2,500. Eine Menge Menschen, die günstig gekauft haben, haben plötzlich sehr viel Geld auf ihrem Konto. Alle, die sich damals, als der Kurs niedrig war, nicht investiert haben, die erzählen sich jetzt die Geschichten, wie sie beinahe einmal reich geworden sind. Und noch eine interessante Nachricht, die sich nicht nur auf Bitcoin, sondern auf alle derartigen Kryptowährungen bezieht. Alle zusammen haben jetzt eine Marktkapitalisierung von $100 Milliarden. Darüber habe ich mit dem Journalisten Friedemann Brenneis gesprochen. Er betreibt das Blog The Coinspondent. Und meine erste Frage an ihn war, $100 Milliarden Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammen, was genau bedeutet das?
Zuerst einmal muss man sagen, das ist eine symbolische Zahl, denn so einfach ließe sich das Geld ja gar nicht umwandeln. Es kann jetzt niemand kommen und sagen, ich lasse mir jetzt alle meine Kryptowährungen 100 Milliarden auf ein Konto überweisen. Das liegt einfach daran, vielleicht kann man es am besten vergleichen mit Startups. Die haben ja auch eine Art von Bewertung. Da werden zum Beispiel Anteile verkauft. Wenn jetzt ein Startup sagt, wir machen hier eine Finanzierungsrunde und wir verkaufen 10% und die sind dann $10 Millionen wert, dann wird einfach hochgerechnet, okay, wenn 10% 10 Millionen sind, dann müssen 100% dieses Startups 100 Millionen wert sein. Aber da ist immer die Frage, gibt es auch jemand, der das tatsächlich kaufen würde für diesen Preis? Wäre jemand bereit, in dem Fall eben 100 Milliarden US-Dollar für alle Kryptowährungen hinzulegen? Und das ist eben eher nicht so zurzeit. Aber es ist trotzdem ein interessanter Indikator, diese Menge, nämlich wie groß das Interesse an der gesamten Thematik Bitcoin, Blockchain, Kryptowährung ist. Und da ist nämlich diese Marktkapitalisierung in den letzten Jahren wirklich rasant gewachsen, in den letzten Wochen sogar exponentiell.
Für viele Menschen, mich eingeschlossen, sind Kryptowährungen immer auch noch so ein Buch mit 7 Siegeln. Vielleicht um diesen Wert etwas greifbarer zu machen, kann man das vielleicht vergleichen mit Unternehmen, die an klassischen Börsen notiert sind?
Jein, in gewisser Weise. Also ein Börsenunternehmen ist immer noch schon mal was ganz anderes, einfach weil es eine interne Struktur hat, weil es vielleicht auch Produktionskapazitäten hat. Also das ist ja eine richtig juristische Person. Aber der Gedanke hilft vielleicht schon ein bisschen, sich zu lösen auch von diesem Bild, was viele haben, wenn man über Kryptowährungen redet. Gerade bei Bitcoin, da ist ja viel der Gedanke, dass es einfach jetzt dieses digitale Geld im Netz und mehr nicht. Und irgendwie ist das mystisch und funktioniert. Aber dahinter steckt eben mehr. Das sind oftmals komplette Projekte, Ideen, Entwickler, die Ziele haben. Und vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit Startups, diese Kryptowährung, dass das Startup-Projekte sind, die eben durch diese Finanzierung aber über ein enormes Kapital durchaus verfügen.
Bitcoin dürfte den meisten Menschen zumindest schon mal irgendwie als Begriff untergekommen sein. Ethereum vielleicht auch noch, darüber haben wir hier bei Breitband ausführlich berichtet. Doch Monero oder Ripple, die sind schon außerhalb der Expertenszene sehr unbekannt. Wie ist denn die Verteilung der Werte? Ist Bitcoin noch der Platzhirsch, der Goldstandard, oder wird sie da inzwischen von anderen Währungen eingeholt?
Es gibt auf jeden Fall mehr Konkurrenz, das können wir sagen. Aber man kann schon sagen, dass Bitcoin sowas wie die digitale Leitwährung ist. Und dass das aber durchaus Möglichkeiten bietet, für andere Projekte noch eine Nische zu finden, wo sie sich vielleicht noch besser platzieren können als Bitcoin. Dass Bitcoin die digitale Leitwährung ist, sieht man einfach an verschiedenen anderen Faktoren noch. Das ist zum Beispiel die Verbreitung. Also gibt es Läden, in denen ich tatsächlich auch einkaufen kann für Bitcoin? Wie viele Menschen kennen dieses digitale Geld? Das sind so Faktoren, die kann ein anderes Projekt nicht einfach so auf sich vereinen. Und Bitcoin ist halt seit 8 Jahren schon da, das größte Projekt, und zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich, und viele andere Projekte sind halt in dem Windschatten von Bitcoin entstanden und fahren da ganz gut mit. Aber es ist die Frage, wollen sie auch aus diesem Windschatten raustreten, weil dann erfahren sie selber viel mehr Öffentlichkeit, und können sie das überhaupt, weil es ist natürlich leichter irgendwie wenn sich die ganzen Länder darüber unterhalten, ob Bitcoin reguliert werden muss, dass ein anderes Projekt sagt, ich mache hier erstmal mein Ding. Also das ist so die Frage, ich glaube, Bitcoin ist noch sehr symbolisch einfach für viele Leute und steht für dieses gesamte Krypto-Ökosystem und wird daher auch noch eine ganze Weile der wichtigste Faktor darin bleiben.
Aber was würde denn passieren, wenn Bitcoin irgendwann diese Vorrangstellung verlieren würde? Wenn also eine andere Kryptowährung auf einmal mehr Anteile am Gesamtmarkt hätte? Was würde das für Bitcoin bedeuten?
Man muss sich da klar machen, dass Bitcoin und alle Kryptowährungen keine Produkte sind, die irgendwie veralten oder fertig sind, sondern man muss das vielmehr als Prozesse sehen. Und über die Jahre haben wir auch interessante, man könnte schon fast sagen, Evolutionsprozesse gesehen, dass dieses gesamte Krypto-Ökosystem sehr viel lernen kann voneinander. Was funktioniert denn daran so gut? Was funktioniert nicht so gut? Und dann kommen wieder andere Projekte und sagen, wir implementieren jetzt vielleicht diese Lösung, machen das noch nutzerfreundlicher zum Beispiel. Bitcoin selbst ist noch nicht sehr nutzerfreundlich und alle anderen Projekte noch viel weniger. Und da werden wir einfach sehen, das wird so ein permanenter Entwicklungs- und Austauschprozess werden, wo Bitcoin vermutlich aber nicht auf der Strecke bleibt.
An Märkten, da wird diese Konkurrenzsituation und Vielfalt ja eher als Vorteil gesehen. Doch hinter Bitcoin, da steckt ja noch ein bisschen mehr. Nämlich diese Idee von einem richtigen Internetgeld, das also ohne Zwischenstation, ohne Banken von A nach B geschickt werden kann. Zum Beispiel auch per E-Mail. Echtes digitales Geld, das die Infrastruktur des Internets nutzt. Besteht nicht die Gefahr, dass durch diese vielen Währungen beim Endkunden ziemlich viel Verwirrung auch gestiftet wird? Also, dass das dann genau das Gegenteil von userfreundlich sein wird?
Das werden wir abwarten müssen, aber die Gefahr ist nicht so groß, weil es könnte auch einfach passieren, und das erwarten auch viele, dass viele der Vorteile von Kryptowährungen einfach unter der Haube passieren und man als Endnutzer gar nicht mehr merkt, dass man überhaupt eine Kryptowährung beispielsweise benutzt hat. Also man könnte das sehen, zum Beispiel, dass Überweisungen künftig auch am Wochenende funktionieren. Wenn ich heute Online-Banking mache am Freitag, kommt das Geld erst am Montag an, aber es könnte passieren, dass die Banken eine Technologie auf Kryptowährungsbasis implementieren und dann mache ich Samstagabend eine Überweisung und die kommt, ist Sonntagmorgen auf jeden Fall schon auf dem anderen Konto, ohne dass ich als Nutzer jetzt gemerkt hätte oder dass ich Bitcoin oder eine andere Kryptowährung benutze oder das selber hätte entscheiden müssen oder dass Zahlungen ins Ausland einfach grundsätzlich billiger werden. Ich glaube aber, der Großteil in Deutschland zum Beispiel, der wird einfach gar nicht merken, dass er letztlich diese Technologie, die hinter Kryptowährung steckt, nutzt.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Der Markt der Kryptowährung wird wahrscheinlich weiter steigen, oder?
Vermutlich, ja. Wenn wir gucken, wie sich das entwickelt hat und das hochrechnen, dann ist das sehr wahrscheinlich. Mit Sicherheit kann man das nie sagen. Aber die Tendenz, dass die Technologie noch weiter sich verbreitet, ist auf jeden Fall gegeben.
Der Journalist Friedemann Brenneis über Bitcoin und Co. Alle Kryptowährungen zusammen haben gerade die 100 Milliarden Dollar Marke überschritten. So groß ist ihr gemeinsamer Marktwert. Wir sprechen hier bei Breitband gleich über heimtückische Drucker, aber erst einmal wird es einsam und verrückt. Wir hören einsame Indie-Pop-Klänge aus der australischen Metropole Sydney. Lonely heißt das Album von Singer-Songwriter Michael Barker alias Dying Adolescence. Er singt in seinem Song Crazy darüber, wie ihn die Einsamkeit verrückt macht. Als Genrebezeichnung seiner Musik hat er sich deshalb ganz passend den Begriff Sad Pop ausgedacht.
Oh,
Dying Adolescence. Crazy. Russische Hacker sollen letztes Jahr versucht haben, die US-Wahl zu manipulieren. Hacker vom Militärgeheimdienst der Russischen Föderation. Das jedenfalls will der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA herausgefunden haben. Und das hat das Online-Magazin The Intercept berichtet und beruft sich dabei auf einen Leak, der The Intercept zugespielt wurde. Wer das NSA-Dokument geleakt haben soll, ist auch schon bekannt. Die 25-jährige Reality Lee Winner, die als sogenannter Contractor, also als externe Mitarbeiterin, Zugriff auf die Daten hatte. Sie wurde bereits festgenommen, bevor der Artikel bei The Intercept veröffentlicht wurde, und sie soll den Leak bereits zugegeben haben. In Medien und Netz wird seitdem darüber spekuliert, wie das FBI der Leakerin auf die Spur gekommen ist. Ein Verdacht fällt auf den Drucker, den Winner benutzt haben könnte. Ein Drucker, fragen sich viele. Aufklärung jetzt, denn bei mir ist Markus Richter, der weiß, wie und was da passiert sein könnte. Hallo Markus.
Hallo.
Der Ausdruck soll Winner verraten haben, genauer gesagt kleine gelbe Punkte. Wie das genau?
Denn diese kleinen gelben Punkte sind Teil eines Systems, die Farbdrucker mittlerweile machen, dass sie so einen kleinen Code draufdrucken. Und Punkte sind bei Farblasern. Das ist auf Betreiben der US-Regierung irgendwann eingeführt worden und sollte der Verhinderung von Fälschungen bzw. Strafverfolgung dienen. Und in diesen Punktmustern sind verschiedene Daten kodiert. Zum Beispiel halt die Zeit des Ausdrucks und die Seriennummer des Druckers. Und damit kann man natürlich als Systemadministrator dann einer Firma nachschauen, wer hat denn zu dieser Zeit an diesem Drucker Dinge ausgedruckt. Und diese gelben Punkte sind auch in dem Leak zu sehen. Also kann man tatsächlich auch erkennen. Das Intercept hat dieses PDF von dem Leak auf die Seite gestellt, und wenn man das dann macht, dann kann man den Seriennummer von dem Drucker erkennen und die Zeit am 9. Mai 2017 um 6.20 Uhr ist das angeblich da ausgedruckt worden.
Das sieht so ein bisschen aus wie Blindenschrift. 9. Mai, 6.20 Uhr, das konnte dann offenbar dieser Reality Winner zugerechnet werden. Das alles hört sich ja unglaublich, ja fast schon nach einem billigen Geheimdienstroman an. Geheimagentisch und überwachungsstaatlich. Kann diese Muster wirklich jeder sehen und entziffern?
Also alle Muster immer, müssen wir mal gucken, aber in dem konkreten Fall geht es. Der Sicherheitsexperte Rob Graham, der hat auf seinem Blog wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, die man nachvollziehen kann, was ich auch für Breitband gemacht habe. Auf der ersten Seite des Dokuments bei The Intercept kann man sich angucken, sind diese Punkte. Da kann man dann einen Screenshot machen, das muss man dann sozusagen sich vergrößern und dann vielleicht noch invertieren, damit man die Punkte wirklich sieht. Da muss man das Bild noch um 180 Grad drehen und dann hat man halt so ein Quadrat aus 8 mal 15 Punkten und das kann man beim IFF, das ist eine Netzaktivistenorganisation aus den USA, und die haben sich mit diesen Druckercodes beschäftigt und haben ein Online-Tool geschrieben, wo man dann diese Punkte quasi von Hand übertragen kann. Und dann kann man nachvollziehen, welches Muster da ist und wie das dekodiert wurde. Einer dieser Punkte ist übrigens ein Bit, also eine 0 oder eine 1. Und darüber kann man dann diese Daten halt sozusagen, wie gesagt, machen. Das geht also. In diesem konkreten Fall konnte ich es auch nachvollziehen. Aber Seite 5 desselben Dokuments hat auch so ein Muster, wo nicht so klar zu sehen ist, also wo ist denn links oben die Ecke. Da habe ich es nicht mehr geschafft, das nachzuvollziehen. Und ich habe auch bei verschiedenen anderen Farblasern mir Scans mal angeguckt, da sind die Punkte dann nicht so deutlich zu sehen. Also das ist schon da, es gibt diese Codes, aber das ist jetzt nicht auf jedem Blatt und es ist nicht super einfach, das immer sichtbar zu machen.
Konvertieren hast du gesagt? Heißt das, was macht man da? Dreht die Farben um oder was ist Konvertieren?
Genau, man kann also sagen, man kann von einem Bild, also man kann es invertieren. Also man kann sozusagen die Farben ins Gegenteil verkehren. Und das sind ja ganz helle gelbe Punkte auf weißem Grund, die man zum Beispiel hier im Studio auf dem Monitor sieht man den nicht. Auf meinem Laptop ging es, dass man das so sieht. Wenn man es invertiert, ist es dann schwarz und die Punkte sind dann ein helles Blau. Und dann kann man sie einfacher erkennen.
Soweit die technische Seite. Ist das jetzt wirklich der einzige Grund, warum Reality Winner ertappt wurde?
Also ich würde auf gar keinen Fall mich darauf festlegen lassen wollen, dass das der Grund ist. Und das sind ja auch das sind digitale Beweise, und mit digitalen Beweisen ist immer so eine Sache. Und alles, was man jetzt darüber sagt, ist mehr oder weniger Spekulation. Also wie das FBI jetzt wirklich drauf gekommen ist, das NYMAC hat das sehr, sehr schön aufgeschrieben. Was bekannt ist, ist, dass auch ganz viele andere Punkte auch dazu geführt haben könnten, dass Winner jetzt festgenommen wurde. Zum Beispiel hatte sie vorher Kontakt mit dem Intercept per Mail. Also hat er wegen ganz anderer Sachen einfach sozusagen als Userin dahin geschrieben. Und das kann man natürlich machen, aber wenn man jetzt als NSA-Contractor arbeitet, mit einer bekannten Leaking-Plattform Kontakt zu haben, naja, ist vielleicht nicht so richtig doll clever. Einer der Autoren hat bei den Behörden auch nachgefragt, ob das Leak echt ist. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Wir haben gerade in der letzten Sendung auch darüber gesprochen mit einem Experten, wie man das bei Leaks macht, und genau das ist eigentlich auch ein Teil. Aber der Autor hat hat zugegeben gegenüber der Stelle, dass das Ding per Post geschickt wurde und auch wo es herkam, nämlich Augusta, Georgia, und dort lebt eben Winner, also ein weiterer Punkt. Und der dritte
ist dann eben doch das Dokument. Aber was man auch beachten musste, wir haben ja jetzt, man redet jetzt ganz viel über diesen Drucker und dass man dann vielleicht darüber nachgeguckt hat, aber dieses Dokument soll innerhalb eines Systems sein, wo, also eines Computersystems, wo ganz genau geguckt wird, welche Leute greifen auf das Dokument zu, also gucken sich das überhaupt an. Und selbst da ist es sozusagen schwierig, weil Winner hätte eigentlich mit dem Dokument nichts zu tun gehabt und allein dieser Zugriff sozusagen kann auch schon nachvollzogen werden. Deswegen muss man davon ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt nur an diesem Drucker-Ding lag und dass es ja auch so ist, dass natürlich viele, also gerade das FBI sozusagen davon profitiert, wenn man sagt, ja, das Intercept geht mit seinen Leakern aber nicht so richtig gut um.
Genau, darum geht's ja. Es wird gerade viel darüber geredet, ob die Reporter bei Intercept zu nachlässig wären. Das ist ja auch Gift für eine Online-Plattform, die davon lebt, dass ihr Leaks zugespielt werden. Wie schätzt du das ein? Ist das vielleicht auch eine schöne Gelegenheit, einen unliebsamen Gegner wirklich schlecht zu machen?
Also auch, tatsächlich auch. Man muss wirklich sagen, da sind Fehler passiert. Es ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen oder wie es idealerweise läuft, wenn man was leaken will. Aber es gibt natürlich auch genau dieses Interesse, das größtmöglich auszuschlachten. Also sowohl natürlich vom FBI oder sagen wir mal vom US-Staat, der natürlich nicht daran gelegen ist, den Leakern sozusagen möglichst das madig zu machen, irgendwelche Geheiminformationen auszuspucken. Aber auch, ja, man kann vielleicht sagen, so Konkurrenz. Also WikiLeaks hat jetzt irgendwie $10,000 darauf ausgesetzt, dass der Autor vielleicht entlassen wird. Also das ist fast schon so eine Art Kopfgeld, könnte man sagen. Und das wird natürlich sozusagen ein Konkurrent ausgeschaltet. Aber dahinter steckt auch eine spannende Frage, die man sich jetzt stellen muss. Wie ist denn das mit den Originaldateien? In einem Leak eine Originaldatei auch zu zeigen, das hat ja was von Authentizität. Also gerade in den Snowden-Leaks, das waren ja immer diese Präsentations-, diese PowerPoint-Dateien tatsächlich, die man gesehen hat. Und das hat das natürlich sehr echt gemacht. Und jetzt könnte man sagen, naja, aber es wäre vielleicht besser, wenn man von Hand sozusagen solche Dokumente abschreibt und dann das zeigt, dann ist immer noch die Daten da, aber es sieht nicht so schön aus. Wie man das macht, das müsste man jetzt mal ganz genau diskutieren, ob man diese Codes vielleicht irgendwie entfernen kann. Das geht dann aber auch wieder nur bei Codes, die man kennt. Was ist mit welchen, die vielleicht versteckt sind? Das weiß man alles nicht genau. Das ist momentan erstmal ein Rückschlag für Leaks, aber ich hoffe und glaube sozusagen, das ist nicht das Letzte, was wir gesprochen haben und wird vielleicht in Zukunft dazu führen, dass wir ein bisschen vorsichtiger oder als Journalisten und Leak-Plattformen ein bisschen vorsichtiger mit solchen Leaks umgehen.
Abschreiben hört sich natürlich ganz gut an, aber wenn es auf einmal um mehrere tausend Seiten geht oder so, dann wird es vermutlich ein bisschen komplizierter.
Dann wird es schwierig. Erst aussuchen, dann abschreiben.
Markus Richter über kleine geheime Zeichen beim Ausdrucken und die großen Folgen, die das haben kann. Vielen Dank, Markus.
Sehr gerne.
Und wer die Sache mit dem Drucker selber nochmal nachvollziehen will, den passenden Leak oder Link, den gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Musik, die bei dem slowakischen Indie-Label Z-Tapes als Gratis-Download zu haben ist oder auch auf Kassette, auf Musikkassette, vom Album Pretty Punk ein Stück namens Annikas Song. Und hinter diesem Stück steckt der 17-jährige Musiker Laptop Funeral aus Florida, der darin die Hochs und Tiefs seines jugendlichen Daseins beschreibt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Mit den Themen, die uns in dieser Woche sonst noch so beschäftigt haben. Und über die spreche ich mit Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Martin.
Die möglichen Aktivitäten russischer Hacker waren ja gerade schon einmal Thema. Wir haben über die NSA-Mitarbeiterin gesprochen, die einen Geheimbericht über russische Hackerangriffe während der US-Wahl weitergegeben hat. Auch der ehemalige FBI-Chef James Comey hat in dieser Woche von den Angriffen gesprochen und sie bestätigt. Außerdem wird jetzt vermutet, dass vielleicht sogar die Katar-Krise von russischen Hackern mit ausgelöst wurde. Das hört sich spektakulär an. Inwiefern?
Naja, einige unken ja mittlerweile, wofür russische Hacker eigentlich nicht verantwortlich sein sollen. Selbst der Auftritt von Helene Fischer beim DFB-Pokalspiel wird ihnen angelastet. Aber abgesehen von diesen lustigen Einlassungen geht es natürlich um durchaus ernste Angelegenheiten und Verdachtsmomente. Was Katar betrifft, soll die Internetseite der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes von russischer Seite gehackt und so Falschinformationen verbreitet worden sein. Das berichtet CNN und beruft sich dabei auf US-Geheimdienstinformationen. In Umlauf gebracht wurden falsche Zitate des Emirs al-Thani. Darin lobt er die Hamas, kritisiert die Feindseligkeiten gegenüber dem Iran und berichtet von Spannungen mit Donald Trump. Diese Äußerung soll der Emir jedoch nie gemacht haben. Sie könnten aber den Konflikt zwischen Katar und den anderen arabischen Staaten verschärft und eben schließlich zu den Sanktionen geführt haben. Ob es diese Hackerattacke tatsächlich gegeben hat oder ob sie vielleicht auch nur eine ausgedachte Schutzbehauptung ist, das lässt sich im Augenblick nicht sagen. Es ist zumindest interessant, dass sich anscheinend auch das FBI damit beschäftigt.
Auch Al Jazeera hat in dieser Woche einen Hackerangriff gemeldet, der arabische Nachrichtensender mit Hauptsitz in Katar. Was die Krise betrifft, so spitzt sie sich offensichtlich auch im Netz zu. Angeblich stellt Saudi-Arabien Sympathiebekundungen mit Katar im Netz unter Strafe. Welche Informationen gibt es dazu?
Ja, das berichtet der andere arabische Nachrichtensender Al Arabiya mit Sitz in Dubai. Bürgern aus Saudi-Arabien soll bis zu 15 Jahren Haft oder bis zu 120.000 Euro Geldstrafe drohen, wenn sie online Katar unterstützen.
Harte Zeiten. Um Umgang mit Kritikern geht es auch einer anderen Meldung aus dieser Woche, um diesen Umgang mit Kritikern. Donald Trump möchte bitte seine Kritiker bei Twitter nicht mehr blockieren. Wer fordert das? Warum?
Das Knight Institute an der Columbia-Universität, die setzen sich ja für die Meinungsfreiheit ein. Und von dort ging in dieser Woche ein offener Brief an den US-Präsidenten. Dort sieht man nämlich das Grundrecht auf öffentlichen Diskurs verletzt, wenn nicht jeder die Tweets von Donald Trump lesen und kommentieren kann. Ich würde ja sagen, das ist vielleicht eine Erleichterung, wenn man das nicht unbedingt lesen muss. Aber in dem Brief finden sich eben Beispiele von Twitter-Nutzern, die nach kritischen Äußerungen von Trump blockiert wurden. Das sei aber nicht mit dem Geist der amerikanischen Verfassung vereinbar, so die Verfasser des offenen Briefs. Der amerikanische Präsident dürfte Meinungen nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung verbannen, nur weil er sie nicht teilt.
Ganz andere Frage, mit der wir uns in dieser Woche beschäftigt haben. Gibt es ein Rückgaberecht für kostenlose Apps? Diese Frage steht wegen einer Initiative der EU im Raum. Was steckt dahinter?
Ja, erst einmal der Gedanke, dass auch vermeintlich kostenlose Apps gar nicht gratis sind. Wir bezahlen die schließlich mit unseren Daten. Deshalb sollen Nutzer in Zukunft Gewährleistungsansprüche haben, zum Beispiel auf Reparatur und Rückgabe. Dafür will der EU-Ministerrat sorgen. Das heißt, wenn ich eine Gratis-App lösche, müsste ich dann meine personenbezogenen Daten zurückbekommen. Kritik an diesem Gesetzesvorhaben kommt vom Branchenverband Bitkom. Im Interview mit Heise Online spricht Hauptgeschäftsführer Bernhard Roh von einer Überforderung von Startups und einem Nachteil gegenüber Wettbewerbern, die in weniger streng reglementierten Märkten wachsen könnten.
Die Medien und Meinung mit Tim Wiese. Vielen Dank.
Bitte. Thank you.
hablar del jefe de la brigada, subprefecto Molina, confirmó lo peor. El hallazgo de un cadáver tan joven que inhalaba butano en la Villa San José. Los vecinos cuentan que era una niña tan tranquila, tan tierna, que se les perdió. La brigada encuentra frascos vacíos, unas ropas maltrechas, cartas de
ein Song über Propangas. Gas Propano heißt er jedenfalls. Er stammt von Juan Pablo Abalo, einem Fan der dunklen Klänge. Dark Ambient nennt der Chilene seine Art Musik. Und das war's für heute mit Breitband. Alle Interviews, alle Songs, die ganze Sendung noch einmal zum Nachlesen und Nachhören auf unserer Webseite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend unserem Theatermagazin Rang 1. Ein Thema dort, wie Theater auf Rechtspopulismus reagieren. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Summer.